Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Koalition gibt ihre Ablehnung von Mindestlöhnen auf. Nach der Union signalisierte das auch die FDP. Generalsekretär Lindner sagte der ARD, man könne über eine Lohnuntergrenze reden, die von den Tarifparteien festgelegt werde. Dieses Modell wird in der CDU diskutiert und auch von Bundeskanzlerin Merkel unterstützt. Als Orientierung soll dabei der tarifliche Stundenlohn in der Zeitarbeit gelten. 7,79 Euro im Westen und 6,89 Euro im Osten.
Die CDU nimmt Kurs auf einen allgemeinen Mindestlohn. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin stellte der Generalsekretär aber klar, dass über Höhe und Ausgestaltung nicht die Politik entscheiden soll.
Wir stehen weiterhin zu der Überzeugung, es geht nicht um einen politischen Mindestlohn, es geht nicht um Lohnfindung im Parlament, sondern zwischen den Tarifparteien.
Doch die SPD besteht darauf, dass eine Entscheidung über Mindestlöhne ins Parlament gehört.
Die CDU, CSU und die FDP sollen im Bundestag einen gesetzlichen Mindestlohn verabreden. Dazu sind wir als Partner sofort bereit. Aber der muss dazu ausreichen, Menschen unabhängig von Sozialhilfe zu machen. Und im Alter auch unabhängig von Sozialhilfe. Es muss ein eigener Rentenanspruch entstehen.
Inzwischen kann sich auch die Kanzlerin mit einem Mindestlohn anfreunden, dessen Höhe Arbeitgeber und Gewerkschaften vereinbaren. Dennoch erneut eine abrupte Kehrtwende für ihre Partei und für die Koalition. Denn die FDP war bisher besonders strikt gegen allgemeine Mindestlöhne. Jetzt aber zeigen sich selbst die Liberalen kompromissbereit.
Für die FDP ist klar, Politiker dürfen nicht über Löhne entscheiden. Deshalb bin ich auch froh, dass die CDU sich ebenfalls gegen einen solchen gesetzlich festgelegten, von Politikern festgelegten Lohn aussprechen wird. Die Kommissionslösung, über die dort nachgedacht wird, das wird eine Diskussion wert sein.
Bisher fürchteten Union und FDP, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze gefährden würden. Doch jüngst in Auftrag gegebene Studien zeigen, dass in den Branchen, in denen es bereits Mindestlöhne gibt, keine Arbeitsplätze vernichtet wurden. Ein möglicher Grund für den Kurswechsel der Koalition.
Auch nach dem groß angelegten Gefangenenaustausch reißt die Gewalt im Nahen Osten nicht ab. Militante Palästinenser beschossen Israel mit Raketen und töteten einen Zivilisten. Die israelische Armee antwortete mit Luftangriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach palästinensischen Angaben 10 Kämpfer starben. Davon sollen 5 hochrangige Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Dschihad gewesen sein.
Israel beerdigte heute seinen Toten nach den massiven Raketenangriffen aus Gaza über das gesamte Wochenende hinweg. Gaza beerdigte heute seine Toten nach den Vergeltungsangriffen der israelischen Luftwaffe. Und neue Drohungen wurden gegen Israel ausgestoßen. Israel muss wissen, dass die Tage vorbei sind, als sie uns getötet haben, ohne dass wir zurückschlugen. Im Süden Israels blieben Schulen und Universitäten heute geschlossen. Obwohl der Islamische Dschihad nach Vermittlung Ägyptens sich zu einem Waffenstillstand bereit erklärt hatte, traute man der Ruhe nicht. Israels Ministerpräsident machte heute Nachmittag deutlich, wie sein Land weiter vorzugehen gedenkt. Unsere Politik agiert nach 2 Prinzipien. Wenn dich jemand töten will, steh auf und töte ihn zuerst. Und der, der dich treffen will, beschwört Blut auf sein Haupt. Und so griff die israelische Luftwaffe heute Nachmittag erneut ein Ziel in Gaza an. Angeblich eine Gruppe islamistischer Kämpfer, die gerade dabei waren, Raketen auf Israel abschießen zu wollen.
Die Arabische Liga verstärkt den Druck auf den syrischen Präsidenten Assad. Außenminister der Staatengruppe verhandelten in Katar mit Vertretern der syrischen Regierung. Nach Medienberichten fordern sie Reformen und drohen andernfalls mit einem Wirtschaftsembargo oder mit einem Militäreinsatz. Assad hatte den Westen in der britischen Zeitung Sunday Telegraph vor einem Eingreifen gewarnt. Das würde ähnliche Probleme bringen wie in Afghanistan. Kirgisistan wählt 1,5 Jahre nach dem Sturz von Präsident Bakijew ein neues Staatsoberhaupt. Die frühere Sowjetrepublik ist der erste Staat in Zentralasien, der eine parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild eingeführt hat. Nach ersten Trendmeldungen liegt der bisherige Regierungschef Atambayev in Führung. Allerdings wurden bisher vor allem seine Hochburgen ausgezählt.
Einen Präsidenten demokratisch wählen zu können, das ist etwas Besonderes für ein zentralasiatisches Land. 16 Kandidaten gibt es. Und dies ist der Favorit bei der Stimmabgabe. Der bisherige Ministerpräsident Almazbek Atambayev verspricht, die demokratischen Reformen fortzusetzen. Ich hoffe, dass die Entwicklung hin zur Stabilität weitergeht und dass die Menschen friedlich ihrer Arbeit nachgehen können. Die derzeitige Amtsinhaberin Rosa Atunbajewa war Übergangspräsidentin und tritt jetzt nicht mehr an. Spontaner Applaus für ihre Arbeit. Zum ersten Mal gibt es in diesem Teil der Welt eine Wahl unter einem amtierenden Präsidenten. Die friedliche Machtübergabe ist ein Beispiel auch für andere Länder. Vor anderthalb Jahren vertrieben die Kirgisen ihren autoritär herrschenden Präsidenten Kurmanbek Bakiev durch einen gewaltsamen Umsturz. Kurz darauf begannen ethnische Spannungen im Süden des Landes. In Osch brannten Kirgisen die Häuser der usbekischen Minderheit nieder, plünderten und mordeten, Hunderte starben. Der arme Süden Kirgisistans ist auch heute noch die politische Trennlinie. Hier unterstützen die Bewohner eher nationalistische Kandidaten aus ihrer Region. Es gibt Gerüchte, dass Kirgisen einige Usbeken am Wählen gehindert hätten. So wollten sie wohl verhindern, dass sie ihre Stimme Atambayev, dem Kandidaten aus dem Norden, geben.
Heute vor genau 50 Jahren schloss Deutschland mit der Türkei ein Anwerbeabkommen für türkische Arbeitskräfte. In Erinnerung daran ist am Nachmittag ein Sonderzug aus Istanbul am Münchner Hauptbahnhof angekommen, der in den vergangenen 5 Tagen die gleiche Strecke zurücklegte wie die Züge in den 60er Jahren. Inzwischen leben in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln.
Ankunft des Sonderzugs im Münchner Hauptbahnhof. Für den 50. Jahrestag des Anwerbeabkommens hatte das türkische Fernsehen TRT diese Nostalgiereise von Istanbul nach München organisiert. Jenem Ort, an dem 1961 die ersten sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei ankamen. Das wurde heute mit einem großen Fest gefeiert. Dieser 73-jährige Türke arbeitete zunächst nur ein paar Jahre als Elektrotechniker hier. Nach einer zeitweiligen Rückkehr in seine Heimat kam er wieder nach Deutschland.
Angekommen? Ja, fühlen Sie sich da. Ich habe sogar meine 50 Jahre meiner Lebensgeschichte geschrieben. Sogar ich habe unseren Bundespräsident Christian Wolff geschickt. Hat riesen gefreut.
Dem Anwerbeabkommen zufolge sollten die Arbeitskräfte nur 2 Jahre bleiben. Doch sie blieben länger, weil Unternehmen sie brauchten und ihre Familien nachzogen. Beim Festakt würdigte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer den Arbeitseinsatz der Menschen aus der Türkei.
Sie haben eine einmalige Leistung vollbracht. Sie haben mitgeholfen, dieses Land aufzubauen und sie haben zum Wohlstand unseres Landes beigetragen.
Viele Zeitzeugen brachten heute ihre Freude darüber zum Ausdruck, hier in Deutschland eine berufliche Perspektive und eine zweite Heimat gefunden zu haben.
Bundespräsident Wolf hat 3 Unternehmern aus Baden, Bayern und Baden-Württemberg den Deutschen Umweltpreis verliehen, die mit insgesamt 500.000 Euro höchst dotierte Umweltauszeichnung Europas. Zum einen wurde Jürgen Schmidt geehrt, Gründer eines umweltfreundlichen Versandhandels. Zum anderen erhielten die beiden Ingenieure Alfred Wünning und sein Sohn Georg Wünning den Preis für die Entwicklung einer speziellen Verbrennungstechnik für die Industrie.
Umweltschutz betreiben und dabei gutes Geld verdienen. Die Preisträger zeigten, dass das möglich ist. Vom Bundespräsidenten dafür Lob. Die ausgezeichneten Unternehmer hätten nicht nur Erfindergeist bewiesen, sondern auch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein.
Ich spüre, dass es immer mehr darauf ankommt, über Verhalten in Form einer Haltung zu sprechen, gegenüber Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Es gibt hier in unserem Land einen erkennbaren Wandel. Und ich wünsche mir, dass es mehr Unternehmen gibt, wie die Unternehmen der Preisträger.
Alfred und Georg Wünning, Vater und Sohn, teilen sich einen der beiden Preise. Sie haben ein Verbrennungsverfahren entwickelt, das Energie spart und Abgase reduziert. Schon heute kommt es in der Industrie zum Einsatz. Der Trick: bei hohen Temperaturen wird die Flamme gelöscht. Die Verbrennung geht dennoch weiter und ist sogar effizienter. Dass auch ein Versandhaus zum Umweltschutz beitragen kann, das habe die Memo AG bewiesen. Hier gibt es umweltfreundliche Produkte in recycelten Verpackungen oder es wird in Kunststoffboxen geliefert, die der Kunde zurückschickt.
Wir müssen ja runterkommen von unserem Ressourcenverbrauch. Wir müssen einfach wesentlich effizienter werden, um bei steigender Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten trotzdem allen ein gutes Leben und einen guten Wohlstand zu gewährleisten. Also von daher kann ich nur sagen, ökofaire Produkte sind Zukunftsprodukte.
Die Preisträger seien Vorbilder, so die Jury. Sie hätten nicht nur Details verbessert, sondern neue Maßstäbe gesetzt.
Ein überraschend früher und starker Wintereinbruch mit Schneestürmen hat im Nordosten der USA das öffentliche Leben stark beeinträchtigt. Straßen waren gesperrt, Flüge und Züge hatten stundenlange Verspätungen. Millionen Bürger waren ohne Strom. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben.
Die Blätter sind nicht mal von den Bäumen, da zog diese gewaltige Schneefront über Amerikas Ostküste. Von Washington hoch bis Massachusetts bescherte der unerwartete Wintereinbruch Chaos und Ärger. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das hasse. Engelchen im Schnee, Weihnachtsgefühle im Oktober. So früh im Jahr gab es seit Jahrzehnten keine solchen Schneemassen mehr. Besonders betroffen Pennsylvania. Hier wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, der den schweren, nassen Schneemassen nicht standhielt. Über 30 Zentimeter Neuschnee gingen mancherorts in nur wenigen Stunden nieder. Rekorde aller Orten. Autofahrer erwischte die Schneefront kalt und unvorbereitet. Und American Football spielt man eigentlich auf grünem Rasen. Seit gestern Abend sitzen über 2,5 Millionen Menschen ohne Strom im Dunkeln. In mehreren Staaten riefen die Gouverneure den Notstand aus. Selbst im Weißen Haus staunte der Präsident nicht schlecht über die weiße Überraschung. Und tröstete die bibbernden Kinder mit Süßem zu Halloween.
In der Fußball-Bundesliga steckt der Hamburger SV weiter in der Krise. Die Hanseaten schafften im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern nur ein 1:1. Im 2. Sonntagsspiel setzte sich der 1. FC Köln mit 3:0 gegen den FC Augsburg durch. Lukas Podolski hatte die Gastgeber mit 2 Toren in Führung gebracht. Peschko erzielte den Treffer zum Endstand. Der Augsburger Thorsten Oerl erhielt in der 76. Minute eine rote Karte wegen groben Foulspiels. Die Tabelle. Spitzenreiter Bayern München mit 4 Punkten Vorsprung auf Schalke. Dahinter ein Trio mit 20 Punkten, Dortmund vor Bremen und Gladbach. Die zweite Hälfte beginnt mit Berlin, gefolgt von Köln, Wolfsburg und Kaiserslautern. In der Abstiegszone Hamburg, Augsburg und Schlusslicht Freiburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 31. Oktober.
Hoher Luftdruck gewinnt wieder an Einfluss in Deutschland. Und so erwartet uns in den ersten Novembertagen mildes und abseits zäher Nebelfelder auch freundliches Wetter. Im Norden macht sich noch ein schwacher Tiefausläufer bemerkbar, der dort heute Nacht für dichte Wolken sorgt. Stellenweise regnet es ein wenig. In der Mitte und im Süden ist es teils wolkig, teils klar. Später breiten sich wieder einige Nebelfelder aus. Auch morgen im Norden noch Wolken, die örtlich etwas Nieselregen bringen. Weiter südlich trübt eher Nebel oder Hochnebel den Blick auf den Himmel. Aber auch die Sonne kommt öfter zum Zuge. Der Wind weht meist schwach aus südlichen bis östlichen Richtungen. Unter klarem Himmel am Alpenrand heute Nacht 0, an der Küste unter Wolken bis 12 Grad. Morgen im Dauernebel wieder ziemlich kühl, am Rhein dagegen milde 18 Grad. Das milde Hochdruckwetter begleitet uns auch in den kommenden Tagen. Außerhalb hartnäckiger Nebel- und Hochnebelfelder scheint häufig die Sonne. Hier und da gibt es auch ein paar Wolken, aber es bleibt meist trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karen Mioska, darin Hamburgs Elbphilharmonie, Streit um die Kostenexplosion und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Bundesliga.